Nordwickel, der Podcast mit Vanessa und Verena. Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge des Krautwickel-Podcasts. Hier in der Leitung spricht Verena und in der anderen Leitung spricht wie immer meine wundervolle Schwester Vanessa.
Hallöchen, und wir sind tatsächlich fast live.
Ja, das stimmt. Also wir nehmen heute am Sonntag um 21 Uhr auf, was nicht meine Schuld ist, sondern die von Vanessa, weil sie nicht an den Tagen konnte, wo ich konnte. Naja, egal.
Ja, das ist schön, dass du das auf mich schiebst. Ja, das stimmt. Ich war ein bisschen ziemlich busy in letzter Zeit, weil ich ein Praktikum machen musste und Familienbesuch hatte. Und da wollte ich eigentlich noch ganz kurz erzählen, ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben Käsefondue gegessen. Hast du schon mal gegessen?
Nö, aber ich habe gehört, dass es nur nach Alkohol schmecken soll und deswegen habe ich es noch nie gegessen.
Ja, das hätte ich gerne mal vorher gewusst, weil wir sind nämlich zum Käsefondue essen gegangen hier in der Schweiz und wenn das jemand kann, dann ja wohl die Schweizer. Und man konnte, ja, man musste
halt... Ich glaube, das kann man auch nur in der Schweiz essen, ne? Echt? Also ich wüsste jetzt nicht irgendein Restaurant in Deutschland, wo man Käsefondue essen könnte.
Sicher gibt es welche. Ich weiß nur, da bei dem Restaurant konnte man halt wählen, normal viel Alkohol, wenig Alkohol und kein Alkohol. Und wir fanden tatsächlich alle, also man konnte da so verschiedene Sorten nehmen und wir haben eins mit Morcheln genommen, also mit diesen Pilzen. Und das fanden wir alle drei, die da beim Käsefondue essen waren, am geilsten. Aber das war auch das, was wir ohne Alkohol genommen hatten.
Hat man jedes Käsefondue ohne Alkohol nehmen können? Also
ja.
Hat man auch jedes mit Alkohol nehmen können?
Ja, oder mit wenig Alkohol. Und deswegen haben wir halt eins mit normal viel Alkohol genommen, eins mit wenig Alkohol und eins ohne Alkohol. Aber das mit dem normal viel Alkohol, das war so ein Special Fondue mit Prosecco. Mhm. Deswegen bin ich mir jetzt da nicht ganz sicher. Was ich dabei voll krass fand, war, dass der Käse halt auf so einem, wie so eine Art Gasofen serviert wurde. Und der hat halt dann noch so richtig geblubbert. Mhm. Und das konnte man dann so einstellen und wir hatten dann irgendwie am Ende voll Angst, dass uns das halt angebrannt ist, aber als der dann so ein bisschen abgekühlt ist, ist der Kellner gekommen und hat den Käse so weggekratzt und das war dann wie so karamellisiert irgendwie in diesen Schälchen und das war irgendwie mega geil, muss ich sagen.
Okay, und was habt ihr da eingetaucht ins Fondue?
So. Also Brokkoli. Gegeben war Brot.
Okay.
Nee, Brot. Und das war so Standard. Dann haben wir zusätzlich noch Kartoffeln bestellt. Und das war's. Also wir hatten auch noch so eine saure Zuspeise, also so eingelegtes Zeugs halt. So Gurken und Maiskölbchen und Silberzwiebeln, aber das war ziemlich wenig. Und ich glaube, das war auch eher so zur Geschmacksneutralisierung gut, anstatt das quasi dann in den Käse zu dippen. Das war halt klassisch nur mit Brot. Und ich fand das Brot tatsächlich ziemlich trocken. Aber ich frage mich, ob das so trocken sein muss, damit das quasi auch den Käse quasi draufhält.
Würdest du für dich privat selber jetzt Käsefondue zubereiten?
Nee, einfach aus der Sicht, dass es viel einfacher geht, einen Camembert einfach in den Ofen zu schmeißen. Also Tipp für alle Leute, die auch nicht gerne diesen Ofenkäse kaufen oder die den viel zu teuer finden, einfach einen Camembert nehmen, so einen runden halt, den dann in der Mitte aufschneiden mit so einem Kreuz, die Ecken rauslehnen und dann irgendwie für so 10 Minuten in den Backofen geben. Das ist der geilste Ofenkäse überhaupt.
Okay.
Und viel günstiger.
Also hat es dich jetzt nicht so aus den Socken gehauen, Käsefondue zu essen?
Also ich fand's schon sehr lecker, muss ich sagen. Ich fand's aber auch teuer. Aber ich meine, wir sind hier in der Schweiz, das ist alles teuer.
Was betitelst du als teuer? Hat das 100 Euro pro Person gekostet oder was?
Nein. Also das hat pro Person, also es kam drauf an, welches Fondue du genommen hast. Es waren so von 33 bis 43 Schweizer Franken hat das gekostet.
Das Fondue.
Pro Person. Genau, das Fondue.
Unabhängig davon, dass ihr jetzt drei Fondues genommen habt?
War nee, wir haben jetzt so gefragt, wir hatten eine 1 für 33, 1 für 36 und 1 für 38.
Also das war jetzt quasi so der geteilte Preis so für alles, was ihr bestellt habt.
Nein, pro Fondue.
Ja, aber wenn ihr das jetzt mal durch 3 teilt, hat jeder pro Person ungefähr 40 Euro gezahlt.
40 Franken, genau.
40 Franken, ohne Getränke.
Ohne Getränke. Genau, und ohne Beilagen. Mit den Beilagen, also die Kartoffeln und die sauren Sachen, die wir noch dazu genommen haben, war es letztendlich 50 Franken.
Okay, das ist schon recht teuer. Dafür, ja, dass es quasi nur Fondue-Essen gehen ist und nicht irgendwie Fine Dining.
Ja, genau.
Nur das jetzt, aber das sagen ist können.
Ungefähr überall so, mhm, muss man sagen. Und ich meine, eine Pizza Margherita kostet momentan, meine ich, so 26 Franken. In der Schweiz.
Wenn also du hättest du zwei Margaritas essen können für den Preis?
Ja, wahrscheinlich. Zwei Margaritas hätte ich davon essen können.
Das wären in Deutschland 50 Euro, das wären in Deutschland 10 vegetarische Döner oder, glaube ich, so 7, 8 normale Döner.
Traurig, ne? Mhm. Ich kann mich noch erinnern, dass der Döner mal 3,50 Euro gekostet hat.
In meiner alten Wohnstadt hat er auch noch 4,50 gekostet, der vegetarische. Aber so günstig habe ich ihn anderswo nicht mehr gefunden. Hat er immer 5 Euro gekostet oder mehr.
Ja.
Hat es sehr gestunken nach Käse in dem Restaurant oder ging's?
Gar nicht.
Gar nicht, okay. Ich dachte, ja, das wäre dann so irgendwie so, du kommst rein und dir schlägt der Käsegeruch direkt ins Gesicht.
Nee, und also wir waren in so einem Restaurant, das ist im Niederdorf, das ist ziemlich berühmt, das heißt, ich glaube, Schweizer Küchi.
Okay. Habt ihr da reserviert?
Wir sind da hingegangen und wollten mittags reservieren, aber die meinten, wir sollen einfach vorbeikommen, weil mittags nicht so viel los ist, aber abends ist da relativ viel los.
Mhm.
Genau, und das gehört halt zu einem Hotel dazu und es ist halt schon sehr touristisch. Also da waren lauter Amerikaner und Asiaten im Restaurant und jeder Kellner hat uns erstmal auf Englisch angesprochen, bis wir dann auf Deutsch geantwortet haben.
Ja, okay. Aber auch wenn es teuer war, glaube ich, einmal das erlebt zu haben, ist bestimmt eine Erfahrung.
Ja, ich würde es auf jeden Fall auch wieder tun und ich fand die Leute im Service unglaublich nett.
Super.
Und ich fand, es hat auch gar nicht so lange gedauert und es hat gut geschmeckt und so.
Dann war es ja zumindest kein Fail.
Nee, es war kein Fail, absolut nicht.
Okay,
es war super. Mega cool.
Okay, wollen wir dann zu unserer ersten Kategorie kommen?
Yes.
Weird Things on the Internet.
Und zwar habe ich jetzt bei Weird Things on the Internet leider nicht so eine gute Nachricht, beziehungsweise wollte ich das sehr gerne ansprechen, weil ich einer Person schon bestimmt seit 6 oder 7 Jahren auf Instagram folge und jetzt vor 2 Tagen von deren Tod mitbekommen habe. Und zwar handelt es sich um die Balletttänzerin Michaela de Prinz. Ich weiß nicht, Vanessa, ob du die kennst.
Ist es nicht die schwarze Balletttänzerin?
Doch, genau die.
Ja.
Und die ist jetzt leider vor 2 Tagen, also Podcast vor 2 Tagen, am 13. August ist sie von uns gegangen und ich wollte das sehr gerne ansprechen, weil sie für mich eine Person des öffentlichen Lebens war. Also ich bin ein großer Ballettfan, ich folge ganz, ganz vielen Ballettseiten auf Instagram und ich verfolge sie schon seit Jahren, auch noch als sie mit dem nationalen Ballett von den Niederlanden getanzt hat. Und ich fand, das war eine unfassbar inspirierende Persönlichkeit. Einmal zur Backstory von Michaela de Prinz. Also Michaela de Prinz ist ein Mädchen, das adoptiert wurde, weil ihre Eltern im Bürgerkrieg in Sierra Leone gestorben sind. Und sie ist dann nach Amerika gekommen zu einer sehr, sehr netten Adoptivfamilie und hat dann angefangen, Ballett zu tanzen. Und sie bezeichnet in ihrer Biografie ganz gerne es so, dass sie angefangen hat, als schwarze Person Ballett zu tanzen, als das Ballett noch nicht so weit war, schwarze Personen Ballett tanzen zu lassen. Also beispielsweise hatte sie auch Probleme, passende Schuhe für sich zu finden, weil die ganzen Ballettschuhe, die sind ja so in europäischer Hautfarbe, würde ich das mal bezeichnen, also in so einem Beige getunkt. Und sie musste halt immer, wenn sie auf die Bühne gegangen ist und sich die Schuhe umgebunden hat oder sich Spitzenschuhe gekauft hat, die mit Schuhcreme einfärben. Ich weiß, mittlerweile gibt es Hersteller, die das jetzt noch machen, aber die Farbrange ist noch sehr ausbaufähig, sagen wir es mal so. Und das Mädchen hatte auch große Probleme gegen sehr, sehr viele Stereotypen, weil man ihr beim Vortanzen gesagt hat, ja, wir investieren nicht so gerne Geld in schwarze Frauen, weil die werden, Zitat, immer fett. Okay. Das fand ich ganz schlimm, dieses Kommentar zu lesen. Und die Haare sind nicht gut zu stylen, bliblablub. Aber sie hat dem allen getrotzt und ist eine fabelhafte Balletttänzerin geworden. Manche kennen sie vielleicht aus der Dokumentation First Position.
Ja, daher kenne ich sie auch.
Ja, genau. Das ist eine Ballettdokumentation, wo, glaube ich, 4 Kinder begleitet werden, die sich auf einen sehr bestimmten Wettbewerb in den USA vorbereiten. Und unter anderem.
Ist das nicht der Grand Prix?
Nee.
Ich meine, es ist der Grand Prix? Nein, okay.
Nee, das ist eine andere Dokumentation über den Grand Prix. Meinst du Grand Prix in Lausanne?
Nee, in Amerika.
Achso, es kann sein, dass es der Grand
Prix. Achso, ich dachte, das ist der Youth America Grand Prix oder so.
Okay, auf jeden Fall, die bereiten sich auf diesen Wettbewerb vor und dann werden sie von Kamerateams begleitet und eine von diesen Personen ist eben Michaela de Prince, die im Wettbewerb dann auch den ersten Preis gewinnt. Und sie wurde war so mit der Star der Ballettschule, hat aber hinterher keinen Vertrag bekommen von keiner Ballettcompany, obwohl sie vortanzen war. Und dann hat ihre Trainerin irgendwie das Theater in Harlem angeschrieben und dann war sie dort die jüngste Tänzerin, ist dann eben in das Nationalballett von den Niederlanden gegangen und ist dann aber nach Boston zurückgekehrt und hat dann dort in mehreren Theatern gespielt. Genau, also wenn ihr sie nicht kennt, schaut auf die Instagram-Page vorbei, schaut auf YouTube, es gibt jede Menge Videos, eine wirklich sehr, sehr inspirierende Person. So, worüber ich aber mit dir reden wollte, ist die Tatsache, dass das Internet mal wieder ausgeflippt ist, weil sie den Todesgrund nicht angegeben haben. Also die Familie hat nicht mitgeteilt, woran sie gestorben ist. Und jetzt gibt es quasi 2 Lager, die sich aufgetan haben. Einmal das Lager... Das ist ihre
Möchtest Privatsache. Möchtest du noch ganz kurz sagen, wie alt sie war?
Sie war 29. Und es gibt quasi das eine Lager, das sagt, das ist die Privatsache von der Familie, an was sie gestorben ist. Das hat uns nichts anzugehen. Und dann gibt es das Lager, das sagt, ja, aber sie ist eine Person des öffentlichen Lebens. Und wir haben ein Anrecht darauf, zu erfahren, was mit ihr passiert ist. Vor allem, weil sie nur 29 war.
Mhm.
Und jetzt wollte ich mit dir gerne diskutieren, in welchem Lager du bist und ob wir ein Anrecht darauf haben, den Todesgrund zu erfahren.
Schwierig.
Also das, was ich mir gedacht habe, ist, also ich wüsste schon gerne, an was sie gestorben ist, aber es muss jetzt nicht so unfassbar, also der Wunsch danach ist jetzt nicht so mega drastisch. So, weil natürlich... Also wenn man jetzt sagt, okay, sie ist im Alter von 29 Jahren verstorben, denkt man sich zuerst, okay, mit 29 wird es wahrscheinlich nicht Altersschwäche gewesen sein. Mit 29 sind andere Sachen wie zum Beispiel Nierenversagen oder Schlaganfall, Herzinfarkt eher unwahrscheinlicher. Also eine natürliche Todesursache ist in dem Alter unwahrscheinlicher als beispielsweise jetzt ein Autounfall oder eine andere Erkrankung, von der wir aber nichts mitbekommen haben. So, dann, wenn dann die Familie bewusst den Todesgrund nicht rausrücken möchte, dann fängt halt bei mir im Kopf immer so ein bisschen so ein... Ich weiß nicht, wie ich das jetzt erklären soll, aber dann kommt so ein Rätselraten, so, okay, wenn sie den Todesgrund nicht verraten will, war es vielleicht irgendwie Drogenmissbrauch oder noch schlimmer, irgendwie Selbstmord oder andere Todesursachen, also die halt nicht so schön sind oder wo man halt nicht will, dass die herauskommen. Aber andererseits denke ich mir so, ja, die kann ja auch in der Dusche gestürzt sein und sich das Genick gebrochen haben. Ist auch kein schöner Todesgrund, aber dann wäre sie halt trotzdem gestorben.
So. Ja, aber dann ist die Frage, warum verheimlicht es dann die Familie, weißt du?
Ja, aber andererseits denke ich mir so, die Familie ist es aber theoretisch niemandem schuldig zu verraten, woran sie gestorben ist. Und zum Beispiel, also ich kann jetzt mal als Beispiel sagen, eine Lehrperson bei uns an der Hochschule ist auch sehr plötzlich gestorben. Diese Lehrperson war, keine Ahnung, 62 oder so, 63, ist auch nicht so mega alt. Und da ist auch nur geschrieben, dass sie sehr plötzlich verstorben ist. Und das hat aber irgendwie den Menschen gereicht. Also da hat niemand nachgefragt, an was sie verstorben ist.
Aber vielleicht haben es Leute schon gedacht.
An was sie verstorben ist?
Ja.
Nö, die war bester Gesundheit. Aber
ja, aber das Ding ist ja zum Beispiel, wenn ich jetzt mitbekomme, jemand stirbt.
Ja.
Dann frage ich da schon meistens nach, so, oh, okay, was ist denn die Todesursache, wenn ich fragen darf? Einfach, weil ich glaube, man kann dann vielleicht auch mit der Trauer besser umgehen.
Ja, das kann gut sein. Also, ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre nicht neugierig. Und im ersten Augenblick dachte ich mir auch so, ja, ich will schon wissen, woran die gestorben ist, wenn die 29 war. Und ich habe die wirklich sehr lange auf Instagram verfolgt. Deswegen war das ja schon irgendwie für mich jemanden, den ich gekannt habe und auch verfolgt habe. Aber dann dachte ich mir, who am I, dass ich erwarte, dass die Familie mir schuldet, zu sagen, woran sie gestorben ist.
Ja, genau. Also ich meine, okay, man muss es nicht sagen. Und ich glaube, wenn die Familie es nicht sagen möchte, ist es vollkommen okay. Die haben ja auch ihre Privatsphäre. Aber ich finde es auch nicht verwerflich, wenn man sich fragt, warum.
Ja, ich dachte mir, okay, wann hat man denn das Anrecht zu erfahren, woran eine Person gestorben ist? Und dann dachte ich mir, dass es eigentlich nur in dem Fall wichtig ist, wenn es beispielsweise ein Politiker wäre oder wenn dieser Tod nicht aus freiwilligen Stücken passiert ist. Verstehst du?
Okay.
Da, nur dann, weil andererseits alle anderen Tode, das ist ja eigentlich, woran jemand gestorben ist, ist ja mit das Intimste, was mit in seinem Leben passiert ist eigentlich. So, wir werden alle gleich geboren, durch das gleiche Prozedere in dem Sinne, aber wir sterben ja alle unterschiedlich.
Ja, schon klar. Ja, stimmt schon, aber dann ist halt auch die Sache so, okay, vielleicht sagt die Familie es deswegen nicht, weil sie sich selber auch schützen möchte. Verstehst du? Vor etwaigen Anschuldigungen oder so.
Okay. Vielleicht ist, was ich mir aber auch noch gedacht habe, ist es so, dass die Familie einfach nur den Tod weitergegeben hat. Und die das erstens noch nicht wissen, weil sie ist ja, ja erst am 13. gestorben und dann einfach nur das weitergegeben haben und die Obduktion läuft quasi noch, dass die Familie das gar nicht verheimlichen will, aber es ist einfach noch nicht bekannt gegeben, weil man nicht weiß, woran sie gestorben ist. Ja. Oder dass die Familie in dem Moment selber sehr überfordert war mit dem Tod und deswegen ein anderes Mitglied, nicht einmal selber die Familie, das weitergegeben hat, dass diese Person verstorben ist.
Ja.
Und deswegen nur dieser Fakt, dass sie verstorben ist, weitergegeben wurde und gar nicht die anderen Facts.
Ja.
Ja. Das habe ich mir halt auch noch gedacht. Aber welches Lager bist du jetzt? Haben wir ein Anrecht drauf oder nicht?
Nein.
Ja, okay. Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Dass wir kein Anrecht drauf haben, zu erfahren, an was sie gestorben ist. Auch wenn sie eine Person des öffentlichen Lebens ist und auch wenn sie nur 29 war und auch wenn ich sie lange verfolgt habe, es würde mir vielleicht bei meinem Seelenfrieden ein bisschen helfen, wenn man es wüsste, aber ich weiß die Privatsphäre von der Familie zu schätzen.
Ja.
Okay, so, dann wollen wir zu unserer nächsten Kategorie kommen.
Yes.
Wir lesen gehypte Bücher.
Ich habe wieder ein Buch gelesen.
Und das ist?
Und das ist von Marc-Uwe Kling, Views.
Marc-Uwe Kling? Ist das nicht der Typ von den Känguru-Chroniken?
Ja, genau. Erstmal, wie ich auf das Buch gekommen bin. Ich habe herausgefunden, dass Marc-Uwe Kling einen Podcast hat. Mhm. Und ich habe die Folge von Marc-Uwe Kling zusammen mit Sebastian Fitzek angehört. Eine sehr gute Folge übrigens, weil ich ja auch in meiner Freizeit schreibe, mal mehr, mal weniger. Und dieser Podcast eigentlich ganz cool ist. Ich meine, er heißt Schreiben und Schreddern.
Okay, I don't know, ich kenne ihn nicht.
Und ich finde ihn ganz gut, aber manchmal hat er so Gäste, die ich halt gar nicht kenne und die dann dementsprechend für mich auch voll uninteressant sind. Und wenn es dann wirklich nur um das Leben oder das Schreiben von diesen Gästen geht, die ich nicht kenne, dann ist natürlich die ganze Folge für mich uninteressant, weil ich sowas halt nicht wissen will. Ich weiß ja nicht, was deren Werk ist und so. Deswegen kann ich da jetzt nichts drüber sagen. Aber in dieser Folge hat Marc-Uwe Kling das erste Kapitel von seinem Roman Views, also V-I-E-W-S, vorgelesen. Mhm. Und auf BookTok habe ich das Buch jetzt auch schon mindestens 20 Mal gelesen, also gesehen. Und alle haben über das Ende gesprochen. Und dann dachte ich mir so, wenn ich mir jetzt das Ende nicht spoilern lassen möchte, dann muss ich das Buch sehr bald lesen. Und dann habe ich mir jetzt das Buch als E-Book gekauft. Also damit ich nicht zu viel verrate für diejenigen, die es noch lesen wollen, lese ich euch einmal kurz den Klappentext vor. Die 16-jährige Lena Palmer verschwindet spurlos. 3 Tage später taucht sie in einem verstörend brutalen Video wieder auf, welches in atemberaubendem Tempo viral geht. BKA-Kommissarin Yasira Saad soll Lena finden und die Täter identifizieren. Ihr bleibt wenig Zeit, denn schon gibt es die erste gewalttätige Demonstration in deutschen Städten. Eine rechtsradikale Gruppierung namens Aktiver Heimatschutz gewinnt rasant an Zulauf. Kann Yasira die Täter verhaften, bevor der Lynchmob zuschlägt und der Rechtsstaat zu wanken beginnt? Wie findest du, wie hört sich der Klappentext an?
Also ehrlich gesagt nicht wie etwas, was ich lesen würde.
Ja, das dachte ich mir auch im ersten Moment. Und ich fand auch das erste Kapitel, als ich es gehört habe, tatsächlich besser, als ich es gelesen habe. Also wie er es ausgesprochen hat, quasi als ich das im Podcast gehört habe, fand ich es lustiger, wie als ich es selbst gelesen habe. Mhm. Und ich würde dem Buch so 7 von 10 Sternen geben. Mhm. 6,5 bis 7 von 10 Sternen. Ich fand es ein sehr gutes Buch. Ich fand das Ende jetzt nicht, aber allgemein, was quasi die Auflösung des Romans war, fand ich ein bisschen vorhersehbar. Deswegen hat es von mir jetzt nicht 8 oder 9 Sterne bekommen. Also wenn das noch für mich so ein Plot-Twist gewesen wäre, dann hätte es von mir noch mehr Sterne gegeben. So, damit ich euch jetzt nicht so mega krass spoiler, aber damit ich einmal kurz erkläre, was es in dem Buch geht, neben dem Klappentext, weil es steht ja nur brutales Video. In dem Video ist diese Lena Palmer zu sehen, wie sie von 3 schwarzen Männern vergewaltigt wird. Und dieser aktive Heimatschutz ist dann eine Gruppierung von Leuten, die sich im Internet dann dafür stark macht, dass Deutschland wieder deutsch sein muss und total rechtsradikal wird. Und das fand ich super gut und realistisch beschrieben einfach, wie sich so Horden im Internet zusammentun und irgendwie rechts werden und auch gar nicht mit sich reden lassen. Und das fand ich total krass. Und was ich auch Nee, dann weiter erzähle ich jetzt nicht, weil sonst spoilere ich zu sehr.
Okay.
Genau. Also, Views bekommt von mir 6,5 bis 7 Sterne von 10. Genau.
Aber es ist jetzt nicht lustig.
Nee, es ist nicht lustig. tatsächlich. Also es ist wirklich ein Thriller, aber ich fand ihn schon sehr spannend, weil ich natürlich wissen wollte, was ist mit der Lena, wo geht sie hin, wie wird das Buch aufgelöst. Aber ich habe mich zu keiner Zeit in dem Buch selbst geängstigt. Verstehst du, was ich meine?
Also
ich
hatte nicht selber Angst,
dass jetzt gleich irgendwie ein Mörder um die Ecke kommt und die Hauptprotagonistin killt. Oder dass irgendwie was anderes passiert. Oder irgendwie was Schlimmeres passiert. Ich fand es nur quasi spannend, so zu sehen, wie die Gesellschaft sich in dem Buch verändert. Das war sehr, sehr spannend und fesselnd. Aber es war jetzt nicht so ein blutrünstiger oder so Thriller, wo du so beklemmende Gefühle bekommst. Also beklemmende Gefühle schon, weil es sehr realistisch ist, aber nicht ich so beim Lesen.
Okay. Ja, das ist manchmal, also für Leute, die viel so Thriller lesen und so, wird wahrscheinlich Tess Gerritsen etwas sagen. Die habe ich ein paar von ihren Büchern gelesen und bei ihr ist mir halt regelmäßig schlecht geworden. Also sie hat zum Beispiel ja dieses eine Buch, wie hieß es, Der Chirurg oder so, glaube ich.
Die Chirurgin.
Oder die Chirurgin, ich weiß es nicht mehr ganz, da ist mir richtig schlecht geworden, während ich das gelesen habe. Und dann noch so ein paar andere Bücher von ihr. Also sie waren immer mega gut geschrieben und unglaublich spannend, aber da wird es halt einem irgendwie nicht ganz so wohl. Zumindest mir.
Ich habe einige Bücher von Simon Beckett gelesen und teilweise fand ich die so spannend und so geil geschrieben einfach, weil die Atmosphäre in den Büchern einfach so mega gruselig war. Also beispielsweise das letzte Buch, was ich von ihm, das habe ich nicht gelesen, das habe ich als Hörbuch gehört. Das war Die ewigen Toten, das war halt auch ein Thriller. Und das Setting hat in einem ehemaligen Krankenhaus stattgefunden. Ich meine, ich habe es vielleicht auch schon mal im Podcast erzählt damals. Und das Setting und die Geschichte war einfach so krass, dass ich das nicht abends oder irgendwie so hören konnte, wenn ich allein unterwegs war, weil ich es einfach viel zu gruselig fand.
Ja, glaube ich. Ja. Es kommt ja immer drauf an.
Ja, sag.
Es kommt ja auch immer drauf an, wo man sich dann irgendwie bewirft. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch alleine zu Hause bin und dann höre ich irgendwas von so einem Serienmörder oder so, dann schließt man gleich nochmal vorsichtshalber schnell die Tür nochmal gleich ab, weißt du?
Ja.
Und dann, wenn man aber irgendwas anderes schaut, dann nicht.
Also ich muss sagen,
ich habe auch, seit ich nicht mehr so krass viele so Krimi-Sachen und so Kriminalpodcasts höre und so, lebe ich auch, glaube ich, in einer leichteren Welt, habe ich da ein bisschen das Gefühl.
Andere böse Zungen würden jetzt behaupten, aber das schließt ja nicht aus, dass diese Dinge passieren, auch wenn du nicht davon weißt.
Ja, stimmt.
Aber auf jeden Fall, so eine Art von Thriller ist dieses Buch nicht. Also es ist sehr spannend so in dem Sinne, aber ich habe mich zu keiner Zeit irgendwie geängstigt, dieses Buch zu lesen.
Okay.
Also man kann es ruhig alleine zu Hause lesen. Also du hast nicht Angst, dass plötzlich jemand von hinten kommt und dich ersticht oder so.
Okay.
Diese Angst kann ich euch nehmen. Das war auch tatsächlich das erste Werk, was ich von Marc-Uwe Kling gelesen habe. Ich habe ja die anderen Werke, also die Känguru-Chroniken, habe ich nur als Hörbuch gehört.
Mhm.
Und er hat ja noch ein Buch geschrieben, Quality Land, das habe ich aber noch nie gelesen und das Neinhorn habe ich auch nicht gelesen. Deswegen, ja, genau. Also eine Empfehlung von mir, also man kann es durchaus lesen, vielleicht überrascht es euch ja ein bisschen mehr, als es mich überrascht hat. Habe ich ja eigentlich im Podcast schon mal ein 10-Sterne-Buch gelesen?
Ich glaube nicht.
Okay, weil die letzten Bücher waren irgendwie alle nicht so toll, oder? Die habe ich alle nicht so gut bewertet. Fällt mir gerade auf.
Ja, es ging. Also ich glaube, es war jetzt einfach noch nichts dabei, was du so unglaublich krass fandest.
Ja, das stimmt.
oder ich. Doch. Also so Sachen wie zum Beispiel Normal People fand ich ja unglaublich gut, aber dem habe ich ja keine 10 Sterne, sage ich jetzt mal, gegeben.
Ich glaube, ich habe 9,5 gegeben für A Good Girl's Guide to Murder.
Ah ja, da gibt es ja jetzt eine Netflix-Serie?
Nee.
Oder auf jeden Fall eine Serie, die jetzt rauskommt.
Eine Serie, die könnt ihr in der ZDF-Mediathek ansehen.
Ah, okay, das wusste
Wurde
ich
mir
nicht.
Erzählt. Also, das ist quasi für jeden kostenlos, außer ihr seid so dämlich wie Vanessa und ich und lebt im Ausland, dann könnt ihr die ZDF-Mediathek nicht aufrufen.
Doch,
und ich bin die Hälfte der Deutsche in Deutschland, ja. Ja, einfach wenn ihr in Deutschland lebt, könnt ihr ja die ZDF-Mediathek aufrufen und auch anschauen. Die ist übrigens gar nicht schlecht, da gibt es richtig, richtig gute Sachen. Und ja, genau. Da könnt ihr, glaube ich, A Good Girl's Guide to Murder ansehen. Ich habe es noch nicht geschafft, ich hatte leider keine Zeit. Aber ich werde es mit demnächst reinziehen und dann kann ich euch berichten.
Sehr cool.
Diese Woche mal eine etwas kürzere Folge zur Abwechslung. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Folgt uns gerne auf allen Social-Media-Plattformen, um nichts zu verpassen. Bewertet den Podcast positiv und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau, bis dann.
Bis dann, tschüss.
Ciao, ciao.